Unser Kooperationspartner ist die TakeCare Immobiliengruppe. TakeCare Immobilien hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaftlichkeit und das Geldverdienen im Immobilienbereich auf der einen Seite mit dem Leben im Alter auf der anderen Seite zu kombinieren. Denn eins ist sicher, wir werden alle älter und mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an deinen, an meinen, an unseren Lebensraum. Das muss aber nicht unbedingt jedes Mal einen nur selbst betreffen. Möglicherweise ist es auch ein Elternteil oder ein naher Angehöriger, der davon betroffen ist und nun ist guter Rat teuer. Doch genau dafür hat die TakeCare Immobiliengruppe ein Angebot. Sie haben an über 300 Standorten in Deutschland ein bevorzugtes Belegungsrecht zu über 20.000 möglichen Pflegeplätzen, die genau auf die Bedürfnisse an das Leben im Alter zugeschnitten sind. Wenn du wissen willst, ob auch bei dir in der Nähe ein passender Standort ist, dann findest du unten in den Shownotes einen Link oder du tippst einfach auf www.takecare.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Das Konjunkturupdate. Bedrohte Energiepreisschock, den Aufschwung im Immobilienmarkt. Bedingt durch den Krieg im Irak sind die Preise für Energie kräftig gestiegen. Ihr habt es natürlich längst gemerkt, auch an den Tankstellensäulen. Was bedeutet das alles für die Konjunktur und den Immobilienmarkt? Das ist unser Thema heute in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie war die Lage für die Immobilienwirtschaft eigentlich bis Ende Februar 2026? Wie wirkt sich der Krieg im Iran auf die Gesamtwirtschaft aus? Welche Auswirkungen ergeben sich für die Zinsen? Was heißt das alles für den Immobilienmarkt? Gibt es wieder eine stärkere Fokussierung auf Gebäude mit hoher Energieeffizienz? Und was ist der Rat an die Anleger in Immobilien? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit TakeCare.de, deinem Immobilienpartner für Leben und Wohnen im Alter, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir über ein Thema, das ihr jeden Tag auch an der Tankstelle beobachten könnt. Ihr habt es alle längst im Titel gelesen. Es geht um die Frage, was bedeutet eigentlich die Energiepreis? Ja, der Energiepreisschock ist es ja noch nicht ganz, aber es geht zumindest in die Richtung und es ist auf jeden Fall eine kräftige Steigerung für unseren Immobilienmarkt eigentlich. Und wird es jetzt alles abgewürgt oder ganz im Gegenteil? Darüber wollen wir heute reden und dafür haben wir ihn hier. Dafür lieben wir ihn, dafür schätzen wir ihn, unseren fleißigen und empiriegetriebenen, forschungsfleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, also es ist teurer geworden. Der Iran hält mal wieder als Argumentationslinie her dafür, dass wir jetzt noch ein bisschen heftiger zur Kasse gebeten werden, wie auch immer die Zusammenhänge sind. Aber gestiegene Preise haben auf jeden Fall einen Impact, völlig egal, ob sie sich wirklich auch aus der Realität herleiten lassen. Lass uns doch mal reinschauen, wie war die Lage? Es ist wieder der Februar, ne? Es ist wieder der Februar. Das war damals bei der Zinswende schon genauso. Alle dachten so, bis Februar ist alles gut und dann auf einmal klick, gar nichts mehr. Es ist also wieder der Februar. Lass uns mal reinschauen, wie war die Lage für die Immobilienwirtschaft bis Ende Februar? Eigentlich alles gut, oder?
Es lässt sich vereinfachend sagen, es war alles gut. Es deutete alles auf jeden Fall auf einen stabilen Aufschwung hin. Jetzt nicht so, dass die Preise wirklich nach oben schossen, aber wir hatten ja im letzten Jahr schon eine ordentliche Preisentwicklung. Eigentumswohnungen etwa 3%, Einfamilienhäuser ein bisschen weniger, aber auch von den Transaktionen her deutliche Aufwüchse. Wir hatten ein Transaktionsniveau bei Gebrauchtimmobilien, Bestandsimmobilien, das lag so etwa auf dem Niveau von 2018. Wir hatten bei den Finanzierungen wieder ein deutliches Plus. Auch bei den Baugenehmigungen gab es so erste Lebenszeichen, wo tatsächlich die Baugenehmigungen auch ein bisschen nach oben gegangen sind. Also alles deutete darauf hin, dass es zumindest einen Anstieg der Aktivität gibt. gerade von der Bautätigkeit sind wir nicht davon ausgegangen, dass es jetzt wirklich deutlich nach oben geht, aber zumindest die Richtung stimmte. So, und das ist erstmal das, was wir bis Februar erlebt haben. Und du hast recht, 28. Februar ist Kriegsbeginn im Iran. Es war damals der 24. Februar in der Ukraine. Also das ist tatsächlich relativ eng beieinander. Und wie das so ist, die Märkte reagieren halt relativ schnell, gerade all das, was eben an den Börsen gehandelt wird. Und das merkten wir dann eben auch relativ schnell schon nach dem Wochenende eigentlich, als der Krieg dann losging.
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ich glaube, wir müssen einmal den Fokus noch ein bisschen weiter aufziehen, um dann hinterher auch nochmal in den Immobilienmarkt sozusagen als Branche, als Sektor rein zu zoomen. Aber lass uns einmal das Bild zeichnen. Du bist ja nun auch für Makrofragen zuständig als Volkswirt und Professor Dr. HC Mult kommt später, aber wir arbeiten dran, auch mit diesem Podcast. Lass uns einmal reinschauen. Wie wirkt sich der Krieg im Iran auf die Gesamtwirtschaftslage aus? Also wie ist sozusagen, was sind jetzt sozusagen die ersten Auswirkungen, die wir schon sehen können, ist das, was an den Tanksäulen steht. Da hat es mal eben irgendwie knapp ein Viertel nach oben gegeben. Aber wie kaskadiert das jetzt durch? Erzähl.
Naja, die Energiepreise sind schon entscheidend hier. Wir haben halt, also Öl wird letztlich an den Börsen gehandelt. Da wird der Barrel Öl gehandelt. Und wenn wir auf die Preissignale schaut, wir hatten vorher einen Preis von etwa 70 US-Dollar pro Barrel. Das ist dann sprunghaft hochgegangen auf die 100, ja, also teilweise sogar über 100. Mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen zurückgegangen. Das war ein erster starker Preisausschlag. Dann haben die Regierungen ja auch teilweise schon gegengearbeitet. Das heißt, man hat Teile der nationalen Ölreserven freigegeben. Das hatte erstmal nicht so einen starken Effekt. Danach hatte es dann einen größeren Effekt, weil man noch ein bisschen mehr Reserven freigegeben hat. Aber was man sich einfach klar machen muss, das sind letztlich Waren, die an den Börsen gehandelt werden. Und es sind natürlich auch immer stecken Erwartungen dahinter. Also das heißt, wenn du jetzt erwartest, dass eben Öl knapp wird, warum sollst du dann heute günstig verkaufen, auch wenn du viel noch hast, wenn du weißt, in der Woche wird es noch knapper sein. Und das ist jetzt genau diese Situation, die wir ja haben. Wir wissen alle, es wird viel über die sogenannte Straße von Hormuz diskutiert. Das ist eben das Nadelöhr, wo erhebliche Mengen des globalen Öls passieren müssen. Die Iraner verminen das jetzt gerade. Sie machen eben die Durchfahrt schwieriger. Das trifft jetzt vor allen Dingen auch die asiatischen Volkswirtschaften. Die hängen da eben ganz stark dran. Aber es hängt eben auch für die europäischen Volkswirtschaften einiges dran. Und es geht dabei ja nicht nur um Öl, sondern es geht zum Beispiel auch um Flüssiggas. Ja, Flüssiggas ist für Deutschland mittlerweile sehr wichtig. Wir haben uns ja vom russischen Gas verabschiedet. Wir brauchten Alternativen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, als Robert Habeck nach Katar geflogen ist und dort eben die Scheichs gebeten hat, manche sagen auch angebettelt hat, dass es doch Flüssiggas dann als Ersatz gibt. So, und dieser Flüssiggas muss eben durch die Straße von Hormuz nach Deutschland verschifft werden oder kommt eben aus den USA. Aber letztlich beides wird jetzt eben deutlich knapper. Wir reden aber meistens vom Öl, weil da die Preiseffekte noch deutlicher werden und eben der Großteil eben börslich gehandelt wird. So, meine Kollegen, die sind auch sehr, sehr fleißig, die haben das direkt gerechnet. Was bedeutet das denn, wenn wir jetzt dauerhaft einen höheren Ölpreis haben von etwa 100 US-Dollar pro Barrel, dann bedeutet das, dass eben erhebliche Kosten für die deutsche Volkswirtschaft kommen. Das wären etwa dann als Verlust für die Volkswirtschaft 0,3 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt. Und im Jahr 2026 und längerfristig sogar 0,6 Prozent im Jahr 2027, wenn es tatsächlich insgesamt so lang wird. Und andere Institute haben nachgezogen, die haben auch Schätzungen gegeben. Da ist der Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt so zwischen 0,2 Prozentpunkten und 1 Prozentpunkten. Und ja, letztlich die Inflation kann eben auch steigen zwischen 0,2 und 0,8 Prozent. So, und all das, die entscheidende Frage ist natürlich, wie lange hält das dann? Ja, also es kann sein, dass dieser Konflikt, dieser Krieg, der US-Präsident sagt ja, das ist innerhalb von Tagen, vielleicht Wochen gelöst. Andere sagen, naja, das kann natürlich auch lang sein. Auch die Russen gingen ja mal davon aus, dass das mit der Ukraine ganz schnell geht. Also das kann sich auch deutlich hinziehen. Generell gilt, umso länger das Ganze andauert, umso stärker werden die wirtschaftlichen Effekte sein. Wenn es schnell gelöst wird, dann wird man das wahrscheinlich gar nicht groß spüren.
Genau, hört sich zunächst einmal gar nicht so beeindruckend an. Also nicht so, dass man sagen würde, wow, völlig freier Fall und Abschmieren und Absturz der deutschen Wirtschaft. Warum? Also wir sagen ja immer, wir sind so abhängig von diesen Preisen und trotzdem ist der Effekt jetzt erstmal nicht größer. Haben wir so große staatliche Ölreserven oder was ist der Hintergrund, warum der Effekt, ich sag mal, nur so klein prognostiziert ist?
Naja, ist immer die Frage, ne? Also wir hatten jetzt einen Aufschwung mühsam von 1 Prozentpunkten. Mhm. Also das ist ja auch nicht so wirklich viel in diesem Jahr. Und der könnte jetzt komplett aufgezehrt werden, alleine dadurch, dass Energie eben so teuer wird. Also da würde ich sagen, ist nicht so ein kleiner Effekt. Aber man muss sehen, seit 2022 ist ja einiges in der Wirtschaft passiert. Also wir sind schon teilweise umgestiegen, entweder auf erneuerbare Energien, insgesamt weniger Öl, weniger Gas. Insofern sind wir da etwas besser vorbereitet, als wir das vielleicht 2022 waren. Aber nichtsdestotrotz trifft es natürlich erhebliche Teile der, gerade der Industrie. Die trifft es natürlich sehr stark. Aber es trifft mitunter natürlich, gerade wenn es länger dauert, trifft es eben auch die Verbraucher. Jetzt schon aktuell natürlich beim Sprit, aber langfristig eben auch bei der Heizung.
Völlig klar. Trotzdem war natürlich irgendwie das letzte Mal, dass wir über sozusagen Ukraine und all die Auswirkungen gesprochen haben, waren die Effekte viel größer und auch die Prognosen viel dramatischer. Und dieses Mal vielleicht proportional zur Entfernung des Konfliktherdes oder aber ihr als forschende Zunft seid alle instruiert, das klein zu reden. Das könnte ja auch sein.
Generalstabs ja, ruft immer an und sagt, so geht's nicht. Nein. Naja, es ist natürlich, es gibt auch dann unter den Forschern natürlich die da nicht sich nochmal weit aus dem Fenster legen. Ne? Es gibt auch Prognosen, die sagen, dann geht die Inflationsrate auf 6% hoch. Ja? Das wäre natürlich schon ein deutlich stärkerer Schritt. Allerdings muss man auch sagen, wir hatten ja in der Nachfolge des Ukraine-Kriegs 10% Inflation. Ne? Also der Krieg ist weiter entfernt. Wir sind vielleicht besser darauf vorbereitet, ja, weil wir eben das schon mal in der Weise agieren mussten. Aber nichtsdestotrotz trifft das schon empfindlich. Und es wäre natürlich jetzt insgesamt für Deutschland dann auch sehr frustrierend, noch ein Jahr der Stagnation. Ja, es verpufft quasi alles, die Sondereffekte durch die staatlichen Investitionen, mehr Arbeit, weil wir weniger Feiertage haben. All das verpufft und dann stehen wir natürlich wirklich auch schlecht da.
Naja, aber die Bundesregierung hat ja in ihrer grenzenlosen Weisheit nicht nur die Steuersparpartei jetzt auch mit in der Koalition, sondern im Zweifelsfall erhöhen wir einfach die Steuern, dann wird alles besser, weißt schon. Dann kann man wieder neue Anreize für die Wirtschaft auflegen. Okay, hör auf. Lass uns wieder zurück. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, die Gesamtwirtschaft, hast du gesagt, der Effekt ist proportional kleiner, wahrscheinlich mit der Entfernung des Konfliktherdes. Aber welche Auswirkungen, und das ist ja eins unserer Lieblingsthemen, ergeben sich für die Zinsen? Also gibt es bei den Zinsen jetzt etwas, wo man sagen würde, ja, da sieht die Welt aber ganz anders aus oder ist der Effekt jetzt auch eher nicht so atemberaubend?
Also vielleicht nochmal zum Hintergrund, inwiefern hat das denn hier einen Einfluss? Der Einfluss kommt einfach über die Inflationserwartung. Also das heißt, die Banken verleihen Geld für beispielsweise 10 Jahre. Und sie wollen sich natürlich da nicht schlechter stellen, wenn eben zwischendurch die Kaufkraft an Wert verliert. Das heißt, die Inflation muss irgendwo mit eingepreist werden. Und es ist jetzt ganz interessant, wir hatten eigentlich jetzt, und das gehört eben auch zu dieser Entwicklung bis Februar dazu, wir hatten eigentlich so eine Phase jetzt, wo die Refinanzierungskosten der Banken, also das, was wir über die Pfandbriefe messen, wo sich das wirklich etwas vergünstigt hat, ja, wo wir so peu à peu etwas niedrigere Finanzierungszinsen gesehen haben. So, und das hat sich jetzt eben gedreht innerhalb dieser paar Tage. Und wir haben jetzt wieder 20 Basispunkte mehr bei den 10-jährigen Laufzeiten. So, das klingt jetzt nicht viel. Aber dieser Trend ist quasi direkt gestoppt und wir bewegen uns jetzt eher wieder Richtung 4%. Ja. Und ich glaube nicht, dass es deutlich darüber hinausgehen wird, aber wie gesagt, die günstige Phase mit der Finanzierung oder die wieder etwas günstigere Phase, die ist auf jeden Fall erstmal vorbei.
Was ja auch schade ist, wir dachten ja, es geht jetzt langfristig runter, aber du hast es immer gesagt, wenn kein Krieg kommt, wenn wir nicht irgendwelche Sondereffekte haben, dann kann es eine Seitwärtsbewegung geben mit leichtem Abschwung, das ist jetzt wieder vorbei. Was bedeutet das also für den Immobilienmarkt? Die Projekte rechnen sich wieder schlechter. Wir brauchen günstigere Einstiegspreise für Grundstücke und Immobilien, die wir entwickeln wollen oder auch bauen wollen. Was macht das eigentlich mit unseren Baustoffen und Baukosten? Ist da jetzt auch wieder Ungemach zu erwarten? Ich habe gerade bei den Baukosten und auch bei den Baupreisen für, also die Materialpreise, hatte ich manchmal den Eindruck, dass da jetzt in der Argumentation von Ukraine-Krise wurde auf mal alles teurer, ne? Also alles kam aus der Ukraine, alles war irgendwie teuer. Es gab auf mal nicht mal mehr Propeller für die Belüftungen, die du brauchst, wenn du eine Wärmepumpe ein... Also all das war auf mal eben 50% oder 100% teurer geworden, ohne dass man genau wusste, warum. Das heißt, ist das jetzt wieder so etwas, wo man sagt, ja, wir haben jetzt hier den Krisentalk und innerhalb dieses Krisentalks, das nutzen die Branchenteilnehmer, die ja sowieso immer weniger werden, die dann noch handwerklich unterwegs sind, einfach dann auch um klammheimlich zu sagen, ja, hier, also Ukraine, da haben wir vorher hergestellt, dann sind wir alle in Iran gegangen, aber da geht's jetzt auch nicht mehr. Also wir haben jetzt wieder Preissteigerung. Was erwartest du?
Also wie gesagt, es hängt alles von der Dauer ab. Aber dass die Baupreise eben steigen, wenn die Energiekosten steigen, ist nicht verwunderlich. Wenn wir uns einfach klar machen, Beton ist wahnsinnig energieintensiv, Stahl ist wahnsinnig energieintensiv. Wenn ich Holz kaufe und das nicht aus der heimischen Produktion kommt, auch da steckt Energie drin über den Transport. Ja, auch das ist dann mit höheren Preisen verbunden. Also da haben wir natürlich schon die Probleme. Man muss auch sehen, dass wir natürlich so einen starken Baukostenanstieg 2022, 2021 auch schon hatten. Das hing vor allen Dingen mit Corona zusammen, mit den unterbrochenen Lieferketten. Ja, und das waren dann quasi auch noch Folgewirkungen, dass das quasi übereinander ging. Der Zinsanstieg, Energiepreisanstieg und dann eben die Lieferketten, die erst so langsam wieder anliefen. So, aber was ist jetzt zu erwarten? Ich sehe es jetzt noch nicht. Also wir haben noch keine Daten zu den Baukosten. Ich glaube, so schnell wird das jetzt auch nicht gehen. Aber es ist natürlich so, dass ja die Kaufkraft geht natürlich ein bisschen verloren, ne? Wenn ich jetzt deutlich mehr für Sprit zahlen muss, wenn ich vielleicht auch damit rechnen muss, dass meine Energiekosten für die Heizung steigen, dann habe ich natürlich insgesamt vielleicht etwas weniger Kaufkraft, auch um jetzt eine neue Immobilie beispielsweise zu kaufen. Das kann sicherlich auch ein direkter Impact sein, aber natürlich die Zinsen, die bremsen direkt. Wir haben durchaus noch ein sehr zinssensibles Umfeld. Das heißt, wenn die Zinsen jetzt wieder etwas stärker steigen, dann habe ich natürlich eine Bremswirkung in der Nachfrage. Und es ist natürlich vor allen Dingen ein psychologischer Moment. Also das, was die letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre jetzt passiert ist, ist ja vor allen Dingen so eine gewisse Klarheit, naja, die Zinsen werden jetzt nicht mehr fallen. Ja? Also viele Marktteilnehmer sind erst davon ausgegangen, die Zinsen werden fallen und dann gab es so ein bisschen Wartehaltung. Dann hat sich das eigentlich gelöst. Mehr und mehr Marktteilnehmer sagten, okay, das ist jetzt das Zinsniveau, mit dem wir arbeiten müssen. Und wenn es dann doch ein bisschen günstiger wird, ist natürlich schön. So, aber jetzt kommt so eine Phase, wo man wieder sagt, oh Moment, was passiert da jetzt? Und es könnte ja sein, dass vielleicht der ganze Spuk in 3 Monaten oder in 2 Monaten oder vielleicht noch schneller vorbei ist. Also warum soll ich jetzt kaufen? Ja, also sollte ich nicht lieber warten? Und das gilt für die privaten Investoren genauso natürlich wie für die institutionellen, für die professionellen Investoren, die jetzt alle mit Argusaugen schauen, was passiert da bei den Zinsen? Und im Zweifelsfall jetzt einfach die Projekte erstmal ein bisschen zurückstellen. So, und das ist natürlich das, was wehtut. Ja, das heißt, wir werden keine besondere Dynamik jetzt erstmal wieder haben. Wir kommen quasi wieder so ein bisschen, nicht ganz so stark, aber in so einen etwas eingefroreneren Markt. Und von daher rechne ich jetzt nicht mit einer sehr großen Dynamik. Ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jetzt die Preise nicht mehr oder runterfallen oder ähnliches. Das glaube ich jetzt eigentlich auch nicht, sondern es ist eher so, dass alle so ein bisschen in der Wartestand sind und wir vielleicht eher so eine geringere Dynamik bei den Preisen sehen, vielleicht auch eine Stagnation.
Ist aber ja ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben halt rund um dieses Thema Kriegsnarrativ, haben wir immer auch so ein paar Folgeimplikationen, wo Jetzt sagst du, es wird so eine zögerliche Haltung geben. Das heißt, alles so ein bisschen in Jelly, ne? Alles so ein bisschen in Watte gepackt, weil wenn es nicht schnell vorbei, also wenn es schnell vorbeigeht, dann lieber wieder zu Normalbedingungen kaufen, verkaufen. Und dann wird wahrscheinlich aber doch zu erwarten sein, dass der ein oder andere Marktteilnehmer dann auch den Krieg wieder mal nutzt als Narrativ für eine Preiserhöhung, oder? Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass es auch hier wieder zu einer sozusagen narrativbedingten Preiserhöhung geht? Hier kommt.
Ah, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Es muss ja auch durchsetzbar sein am Markt. Ja, aber es muss ja auch durchsetzbar sein, ne? Also es gibt ja durchaus einige, die sagen, naja, die Supermarktketten, die haben da manches genutzt, ne? Um dann endlich die Preise mal auf das Niveau zu heben, das tatsächlich für sie auskömmlich ist. So, ne? Und das funktioniert aber nur dann, wenn die Nachfrage nicht stark reagiert. Also wenn du jetzt viel weniger Schokolade als früher kaufst, weiß ich nicht, ob das sich wirklich rechnet, dass sie die Preise so stark erhöht haben. Ne? Es sei denn, sie müssen sie tatsächlich so stark erhöhen, weil die Kosten einfach da sind. Ne? Und insofern, der Markt ist ja jetzt nicht in der Boomphase, wo du sagen kannst, ich kann das durchdrücken. Und egal, wenn die Baukosten jetzt ein bisschen steigen, wird der trotzdem gekauft. Nein, so eine Phase haben wir nicht, sondern wir haben eine Phase mit einem sehr volatilen, schwachen Aufschwung. Und wenn du da eben an dem Preisrad drehst oder an dem Zinsrad drehst, dann kann das eben schnell dazu führen, dass auch gar nicht mehr so viel passiert. Also insofern ist das wirklich ich glaube nicht, dass es da zu solchen marktlichen oder das jetzt quasi im Oligopol, ne, also im kleinen Markt, die sich absprechen können und sagen können, na, dann erhöhen wir jetzt mal stärker noch. Also das sehe ich tatsächlich nicht.
Okay, dann lass uns auf einen anderen Effekt, den so eine Energiepreissteigerung vor allen Dingen immer mit sich bringt, schauen, nämlich das Thema Energieeffizienz. Die Grünen haben es ja sozusagen in ihren Grundsatzprogrammen seit den 90er Jahren. Die Energiepreise müssen steigern, damit endlich weniger von diesen Energieinputfaktoren genutzt wird. Völlig egal, welcher fossile Brennstoff oder hergestellt aus fossilen Brennstoffen, alles das muss weniger genutzt werden. Kommt es jetzt wieder dazu, dass man sagt, boah, 25%, das sehe ich schon an der Tanksäule, dann wird es wahrscheinlich wenigstens 10-15% Energiesteigerung geben, was meine Heizkosten angeht. Ist das Thema Energieeffizienz deshalb dann doch wieder im Fokus und sagt man, okay, die machen auf jeden Fall einen Preisschub, weil für die ist das Thema Energiepreissteigerung eher ein Gewinnerthema. Kommt es da jetzt wieder zu einer größeren Fokussierung auf diese Gebäudeklasse?
Also aktuell ist ja noch nicht wirklich viel passiert, ne? Also die meisten haben ja langfristige Verträge. Das heißt, ich habe einen 12-Monats-Vertrag für Gas oder einen 12-Monats-Vertrag für Öl. Und das heißt, beim Heizen ist das Thema jetzt noch nicht wirklich angekommen. Aber wie gesagt, wenn es jetzt länger dauert, kann das eben ganz schnell teuer werden. Und natürlich für denjenigen, der jetzt gerade seinen Gasvertrag oder seinen Ölvertrag verlängert, ist es vielleicht auch schon ein bisschen stärker merklich, ne? Also das kommt aber quasi zeitverzögert. So, und ich glaube, der Effekt, ob das jetzt stärker auf die Energieeffizienz wirkt, müssen wir ein bisschen abwarten. Aber ich denke schon, dass das Thema wieder stärker an Bedeutung gewinnt. Es ist ja interessant, wir haben gar nicht im Podcast jetzt über das Heizungsgesetz gesprochen. Ne? Das ist uns so ein bisschen durchgegangen. War ja eigentlich interessant, weil man ja ein bisschen weggegangen ist von den erneuerbaren Energien. Man schafft mehr Möglichkeiten. Man kann weiter Gasheizung einbauen, das ist alles möglich, aber das Ganze unterliegt ja eben starken Unsicherheiten, auch so schon, ne? Weil wir eben nicht wissen, wie entwickelt sich der CO2-Preis weiter, wie entwickeln sich die Netzentgelte bei Gas weiter, wenn vielleicht mehr und mehr Gasnetze auch zurückgebaut werden sollen, und zukünftig kommt es dann ja eben auch noch auf den Wasserstoffpreis an, weil man eben zunehmend zum Gas Wasserstoff mischen muss. Und das ist eben auch teurer. Also ich glaube, diese Phase jetzt steigender Energiepreise wird schon dem einen oder anderen deutlich machen, naja, so eine Wärmepumpe kann sich durchaus rechnen. Ne? Ich bin auf jeden Fall unabhängig von dem, was da jetzt passiert. Ich muss ein bisschen Strom dazu kaufen, ja, aber Strom kriege ich eben zunehmend über erneuerbare Energien. Da haben wir jetzt auch noch nicht die starke Preisausschläge. Also insofern kann das Thema schon begünstigen. Und das Thema Energieeffizienz auch anregen. Aber ich glaube, Energieeffizienz immer bis zu so einem gesunden Maß. Ja, also man muss nicht die allerhöchste Energieeffizienzklasse erreichen, um da Vorteile zu haben, sondern es reicht eben schon eine moderate Energieeffizienzklasse mit der Kombination von erneuerbaren Energien und dann bist du eben auch schon fein raus. Und ich glaube, das wird jetzt schon nochmal eine gewisse, ja, zusätzliche Nachfrage erfahren.
Wir werden das weiter beobachten, vielleicht in einem gemeinsamen Podcast, wo wir auch über das Heizungsgesetz nochmal reden. Okay, aber dann lass uns einmal reinschauen, was bedeutet das alles für unsere Anleger unter den Zuhörern, die in den Immobilienbereich investieren. Was ist dein Rat?
Ja, ich glaube, der beste Rat ist im Moment Ruhe bewahren. Ne? Also die Welt ist einfach sehr, sehr unruhig und man sollte sich da jetzt nicht treiben lassen. Also es gibt auch manche, die haben schon gefragt, naja, soll ich jetzt schnell kaufen noch, solange die Zinsen nicht stärker angestiegen sind? Ja, aber nur dann, wenn man von dem Objekt, also wenn man quasi schon ein Objekt im Auge hatte und sagt, okay, das wollte ich unbedingt, dann macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt sage, okay, nur weil die Zinsen jetzt vielleicht noch ein bisschen günstiger sind als vielleicht in 3 Wochen, sollte ich nicht jetzt schnell übers Knie brechen, eine Immobilie zu kaufen oder auch zu verkaufen. Ne? Also man sollte sich da nicht treiben lassen. Dazu ist es einfach so, dass die Volatilität im Markt einfach auch zunimmt, also auch bei den Zinsen. Und da muss man dann vielleicht besonders sorgsam drauf achten. Auch zwischen den Banken kann es da eben deutliche Unterschiede geben. Das gilt in diesen Phasen auch. Also von daher, das kann man auch nutzen an der einen oder anderen Stelle. Aber wie gesagt, die Welt geht jetzt noch nicht unter, auch wenn das alles natürlich, man kann sich viele Sorgen machen, aber ich würde jetzt einfach vor allen Dingen die Ruhe bewahren und beim nächsten Mal, in der nächsten Woche, gibt es dann noch ein paar Überlegungen, warum langfristig gesehen Wohnimmobilien auf jeden Fall ein gutes Investment sind. Aber wie gesagt, das muss man mit Ruhe auswählen und es nicht übers Knie brechen.
Also auf jeden Fall nicht verkaufen vor nächste Woche Donnerstag. Vielleicht können wir das so zusammenfassen. Gut. Hatte ich dieses positiv geprägte sowohl als auch, aber wahrscheinlich wird's schon gut gehen. Das machst du wie kein anderer. Ich danke dir, Michael. Ich fühle mich jetzt gleich ein bisschen besser, auch wenn alles irgendwie mit ganz vielen Variablen im Vielleicht bleibt.
Sehr gut, dann haben wir doch was erreicht, Hauke.
Sehr gut. Ich danke dir da draußen fürs Interesse an dieser Folge. Für den Fall, dass wir eine Frage vergessen haben, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Da kannst du uns gerne hinschreiben. Es ist schon die Folge Nummer 12. dieses Mal. Das heißt, die Nummer 15, die guckt auch schon um die Ecke für die Staffel 16 und die ist reserviert für deine Fragen. Also schick sie uns gerne, dann werden wir uns darum kümmern. Wir freuen uns jedenfalls auf deine Fragen. Bis dahin genießt den aufkeimenden Frühling, gehabt euch wohl und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn dich das Thema Leben und Wohnen im Alter auch interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link für weitere Informationen, genauso wie einen Immobilienfinder für Angebote der TakeCare Immobiliengruppe. Außerdem kannst du natürlich auf der Website auch deine Daten hinterlassen und dann meldet sich ein Berater bei dir, der gemeinsam mit dir für genau deine Situation das passende Angebot erarbeitet. Klick jetzt auf kapitalanlage.takecare.de. Bis gleich.